Der Fritz stellt sich heute Morgen neben mich und sagt, hast wieder ein bisschen schwieriges Thema. Sage ich zu ihm, das Wort bisschen kannst du weglassen. Ja, und dass ihr beide heute eure Enkeltochter eingeladen habt, ist gut, aber wir haben nicht jeden Tag solche Themen, das will ich dir auch anfänglich schon sagen. Ja. Denn 1. Korinther 11, manche von euch haben den Text schon häufig gelesen, vielleicht auch häufig studiert, auch häufig bewegt als Eheleute oder auch schon bevor ihr geheiratet habt. Und viele denken jetzt, das ist so ein schwieriges Thema, weil es geht um die Kopfbedeckung der Frau. Aber ich sage euch, wenn das Hauptthema in 1. Korinther 11 wäre, dann wäre es gar nicht so ein schweres Thema. Es ist viel, viel schwieriger. Es geht nämlich im Kern gar nicht um die Kopfbedeckung der Frau beim 1. Korinther 11. Es geht um die Unterordnung und auch Gleichstellung der Frau. Und das ist ein viel heißeres Eisen, nach meiner Einschätzung und wahrscheinlich auch bestätigt ihr das, als die Kopfbedeckung für sich. Ja, wir haben vor längerer Zeit mal hier eine Predigt, oder ich durfte zu Hebräer 6 predigen, und ihr wisst, dass viele mit diesem Text Verlierbarkeit des Heils verbinden. Und ein Anspruch dieser Predigt damals war, wir wollen auslegend arbeiten, und beim auslegenden Arbeiten merken wir, manchmal sind das ganz andere Themen. Es ging gar nicht um Verlierbarkeit des Heils, manche können sich erinnern, es ging um, was macht man mit Christen, die dem Alter nach eigentlich schon reif sein sollten, aber von dem Weg der Reife abgekommen sind und jetzt wieder wie Babychristen sind und ja, Hilfe brauchen. Das ist eigentlich das Thema von Hebräer 6 und so ähnlich ist es heute. Vom Umfang her redet Paulus in 1. Korinther 11, wir haben die Verse 2 bis 16, immer wieder von Kopfbedeckung. Das stimmt wohl und trotzdem dürfen wir uns nicht blenden lassen, wenn ich den Ausdruck in dem Zusammenhang überhaupt verwenden darf. Der Kern ist der Vers 3. Der Kern ist Vers 3, wo es heißt, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Und wir werden deswegen, weil das der Skopus, sagen die Prediger, ja die Hauptaussage des Abschnitts bildet, werden wir auch die allermeiste Zeit, da bitte ich um euer Verständnis, mit diesem Vers, auf diesen Vers verwenden. Und wir werden dann auch noch was zu den folgenden Versen sagen, aber glaubt mir, da wird es keinen riesig neuen Erkenntnisgewinn geben. Weder seit der Jugendstunde, vor einem Jahr haben wir mal mit den Jugendlichen über das Thema gesprochen. Ja, ihr Jugendlichen dürft jetzt im Raum bleiben, ihr müsst nicht den Raum verlassen, wenn ihr vieles jetzt zweimal hört. Aber auch für die, die oft schon über das Thema nachgedacht haben, wird es vielleicht keinen großen Erkenntnisgewinn geben. Aber der Schwerpunkt, wie gesagt, ist Vers 3 und vielleicht gibt es da doch den einen oder anderen, der noch, wie ich auch, ja, einiges erkennen darf vom Wort Gottes. Lass uns den gesamten Text lesen und ich möchte dann nochmal beten und dann fangen wir direkt mit diesem Vers 3 an. Paulus schreibt den Korinthern, ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich werde über den Vers gar nichts sagen, deswegen an der Stelle gleich. Es gab mehrere Briefe zwischen den Korinthern und dem Apostel Paulus. Die haben geschrieben, er hat geschrieben. Er hat wahrscheinlich insgesamt 4 Briefe geschrieben. Nur 2 sind inspiriert und haben deswegen Eingang ins Wort Gottes gefunden. Aber es gab schon Schriftverkehr vorher. Und weil er war ja noch nicht da zu dem Zeitpunkt, offensichtlich haben sie auf Worte, die er ihnen, Überlieferung ist im Grunde genommen der Befund des Wortes Gottes, der ihn geschrieben hat, dass sie daran festgehalten haben. Also er lobt sie. Und das ist auch notwendig, weil bevor man Kritik übt, muss man erst auch ins Konto einzahlen. Ja, und damit das Konto nicht ganz leer ist, lobt er sie im Vers 2. Aber jetzt im Vers 3 bis Vers 16 wird es etwas schwieriger. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet und weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dieselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten wird oder geschoren ist, so soll sie sich bedecken oder verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass, wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, und wenn eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Vers 16. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Lass uns nochmal stille werden. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wie wir es heute Morgen schon gehört haben, du bist ein Gott der Ordnung. Und das widerstrebt unserer gefallenen Natur, jeder von uns, nicht die Frauen besonders, sondern jeder von uns ist seit dem Sündenfall sehr auf sich selbst fixiert. Wir sind selbstsüchtig, wir sind selbstgerecht, wir sind selbstverliebt. Wir sind uns selbst oft genug, Herr, und das widerstrebt ganz deinem Vorbild, Herr, der du selbst in Unterordnung lebst seit ewiger Vergangenheit. Hilf uns, von dir zu lernen. Du bist der Schöpfer, du hast alles wunderbar geordnet in deiner Schöpfung und hilf, dass wir deinen Willen verstehen, aber auch von Herzen annehmen, zu deiner Ehre, Herr. Amen. Er sticht den Zirkel, wie gesagt, beim Vers 3 ein und er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Achtet bitte genau auf die Aussagen und auf die Reihenfolgen. Es geht im Kern um die Unterordnung und Gleichstellung der Frau und die Kopfbedeckung ist ein Zeichen für diese Unterordnung der Frau. Und trotzdem, obwohl er ja dann im Verlauf dieses Textes die ganze Zeit von der Kopfbedeckung oder dem Zeichen der Unterordnung spricht, sticht er den Zirkel. Ich bitte, dass ihr das bemerkt. Er sticht den Zirkel ganz anders ein. Er könnte ja sagen als erstes, hey, die Frau sollte sich den Männern unterordnen. Und dann könnte er die ganze Zeit über die Kopfbedeckung reden, oder? Wäre doch damit erfüllt, weil das stimmt. Die Frau soll sich tatsächlich dem Mann unterordnen, aber er fängt nicht seinen Abschnitt so an. Das Erste, was er zu sagen hat, ist, ihr Lieben, ihr sollt wissen, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Als erstes lehrt er die Unterordnung der Menschen unter Gott. Als zweites sagt er erst, und die Frau, ja, hat den Mann als Haupt. Dann erst lehrt er die Unterordnung der Menschen unter die Menschen. Und dann, vergesst es nicht, und wir werden auch darüber reden, sagt er, und übrigens, Christus, des Christus Haupt ist Gott. Das heißt, es gibt nicht nur Unterordnung zwischen Gott und den Menschen, dass wir uns Gott unterordnen sollen. Es gibt nicht nur Unterordnung unter den Menschen, Ordnung unter den Menschen. Es gibt sogar eine Ordnung in der Dreieinigkeit. Christus ordnet sich dem Vater, Gott als seinem Haupt unter. Und ihr Lieben, das ist bemerkenswert, weil da können wir schon die erste Anwendung bringen. Unterordnung der Frau hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Männer ja so ein bisschen chauvinistisch, wie sagen die Italiener, die haben auch einen Ausdruck dafür, macho, danke, oder Spanier, keine Ahnung, dass die Männer so ihr machohaftes Verhalten zu Hause ausleben dürfen. Ihr Lieben, weit gefehlt. Und es gab seit Menschengedenken, seit dem Sündenfall, extrem viel Missbrauch an dieser Stelle. Gar keine Frage. Männer haben ihre gottgegebene Rolle nicht verstanden und wollten über die Frau herrschen. Das ist eine Folge des Sündenfalls, 1. Mose 3, Vers 16. Und in der damaligen Zeit war es auch nicht besonders gut um die Frau bestellt. Ja, wir sehen ja hier, das ist ein Brief an die Korinther. Das heißt, er schreibt an Menschen mit einer römisch-griechischen Kultur. Ja, lange Zeit griechisch, auch schon römisch geprägt. Und ihr Lieben, in der damaligen Kultur war es um die Stellung der Frau keinesfalls gut bestellt. Ja, die Griechen oder die Römer, die hatten so eine niedrige Sicht von der Frau, dass sie zum Beispiel Liebe unter Männern als die höherwertigere Liebe angesehen haben. Die Frauen, die waren nur zum Kinderkriegen oder vielleicht noch zur Prostitution da. Frauen hatten keinerlei Rechte, waren der Besitz des Mannes und wurden auch so behandelt in der römisch-griechischen Kultur. Ja. Umso bemerkenswerter übrigens ist es, dass die ersten Augenzeugen der Auferstehung Frauen waren. Gott geht da voll dagegen und zeigt, nee, also das, was ihr mit den Geschlechterrollen gemacht habt, das entspricht niemals meinem Willen. Und gerade die, die kein Zeugenrecht hatten, wisst ihr das? Frauen hatten nicht nur kein Wahlrecht, die wurden noch nicht mal für voll genommen, wenn es um ein Bezeugen vor Gericht ging. Ausgerechnet die wählt der Herr als erste Zeugen des wichtigsten Ereignisses im Universum, nämlich der Auferstehung unseres Herrn. Und bei den Juden war es nicht unbedingt viel besser. Ja, es ist strittig, was genau diese Floskel bedeutete, aber zum Morgengebet der orthodoxen Juden gehört heute noch teilweise, Herr, ich danke dir, dass ich nicht als Unwissender geboren wurde, das heißt als Heide, so wie die meisten von uns. Ich danke dir, dass ich nicht als Sklave geboren wurde und ich danke dir, dass ich nicht als Frau geboren wurde. Ich will jetzt grundsätzlich den orthodoxen Juden nicht pauschal Unrecht tun. Es kann vielleicht auch einen besseren Hintergrund haben, als das auf den ersten Blick klingt. Aber das wisst ihr, im ersten Jahrhundert hatten die Frauen auch im Judentum keine besonders hohe Stellung. Und so ist es umso bemerkenswerter, wie Paulus hier den Zirkel einstecht. Und ich bitte euch, habt Geduld, bei mir müsst ihr ja immer Geduld haben bei der Predigt, aber habt Geduld, dass wir so lange Zeit auf den Vers 3 verwenden. Vielleicht gibt es tatsächlich noch eine Frau hier im Saal, die tatsächlich heute eine Antwort erwartet, ja, soll ich jetzt mein Haupt bedecken oder nicht? Also du wirst quantitativ nicht auf deine Kosten kommen. Warum? Das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist die Unterordnung und auch Gleichstellung der Frau. Und das ist ein wesentlich schwierigeres Thema, als einfach nur die Frage, ob man sonntags oder überhaupt beim Gebet sein Haupt bedecken soll. Das hat größere Dimensionen. Und das will ich jetzt euch zeigen durch diesen Vers 3. Ich habe jetzt tatsächlich kurz denken müssen, ich bin schon so durcheinander. Haben wir gebetet? Wir haben nochmal gebetet eben. Ja, ich wollte das auf keinen Fall, deswegen musste ich kurz innehalten. Ich wollte das auf keinen Fall verpassen bei dieser Predigt. Schaut im Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. So sticht er, obwohl ja der Rest des Textes sich die ganze Zeit um das Zeichen der Unterordnung der Frau dreht, so sticht Paulus den Zirkel ein. Oder ich sage es noch anders, er packt die Unterordnung der Frau in einen Sandwich. Es gibt nämlich nicht nur Unterordnung der Frau, es gibt auch Unterordnung des Mannes oder aller Menschen unter Gott und es gibt sogar Unterordnung innerhalb der Dreieinigkeit. Und dann ist es viel besser, also wir verstehen hoffentlich schon allein durch diesen Anfang, den Paulus wählt, das Thema hat eine viel größere Dimension, als wir denken. Es geht nicht einfach nur darum, Frauen sollen irgendwie gehorsam sein oder sollen unter Autorität sein. Das Thema ist deutlich größer und wie gesagt, das Erste, was er sagt, ist, der Mann ist unter dem Haupt Christi. Ja? Darf ich euch an der Stelle, damit wir verstehen, wie groß dieses Thema ist, darf ich euch an der Stelle eine einleitende Frage stellen, die ihr schon häufiger hier gehört habt. Was ist der Sinn des Lebens? Wenn jetzt junge Menschen, die sich vielleicht noch nicht so viel zeitmäßig Gedanken machen konnten über die Frage, keine weise Antwort auf die Frage haben, ist das völlig in Ordnung. Aber es gibt Christen, die sind lange Zeit gläubig und ich habe so ein Beispiel und ich nenne es jetzt nicht, weil ihr könntet dann vielleicht wissen, wen ich meine. Aber Ja, ich habe mal jemanden, der schon lange Zeit oder mehreren, die lange Zeit, glaube ich, waren, diese Frage gestellt. Wisst ihr, was kam? Nichts. Und das darf nicht sein, ihr Lieben. Wenn wir den jüngeren Menschen ein Vorbild sein wollen, wie wir heute Morgen gehört haben, den Treuen, ja, den Ratschluss Gottes anvertrauen wollen, dann müssen wir selber die Grundlagen kennen. Ja, Katechismen sind keine Erfindung Martin Luthers und Katechismen sind eigentlich eine gute Sache. Es gibt auch Kinderkatechismen und ich kann euch Männer, da lernen wir viel von, Gerhard. Ich kann euch nur ermutigen, nehmt euch mal so einen Kinderkatechismus, stellt, das Katechismus heißt, es wird eine Frage gestellt und dann wird die Antwort gegeben. Ja, vom Wort Gottes her, zusammengefasst. Nehmt euch mal so einen Kinderkatechismus, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr zu Hause mit den Kindern machen sollt, dann nehmt euch einen Kinderkatechismus, lest eine Frage nach dem Abendbrot und tauscht euch drüber aus, lest die Antwort. Westminster Bekenntnis, die erste Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und es gibt viele, viele Generationen vor uns, die sind von klein auf mit der Antwort groß geworden. Wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort, und ich hatte das mal in Frankfurt in der Missionsgemeinde, da saß so ein kleiner Fraggle, ja, mit 8 Jahren. Und dann sagt er ganz laut, Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu freuen. Da wusste ich, was der für eine Schule besucht hat. Ja, sein Vater hat ihm schon was beigebracht. Aber jetzt nochmal, was ist der Sinn des Lebens? Auch wir Christen haben manchmal Nebel vor den Augen. Wir denken, Hauptsache gerettet. Dann hätten Adam und Eva, das ist immer mein Beleg dafür, keinen Sinn im Leben gehabt. Die waren nämlich noch gar nicht in Sünde gefallen am Anfang. Das ist nicht der Sinn, Hauptsache gerettet. Obwohl das das Wichtigste ist, was ein in Sünde gefallener Mensch fassen muss zu Lebzeiten. Aber der Sinn des Lebens ist es, und jetzt sage ich es nochmal langsam, Gott zu verherrlichen. Das ist der Sinn des Ganzen. Er ist würdig. Er ist wirklich würdevoll. Es geht nicht darum, einfach jetzt die Männer auf den Podest zu stellen, ja, und die Frauen drunter und da habt ihr was für eure Herrlichkeit. Das wäre zu kurz gegriffen. Das Endziel, wenn ihr so wollt, in diesem Universum ist, dass der, der wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke, dass er sie wirklich bekommt. Ja, und sich ewig an ihm zu erfreuen. Aber soweit wissen wir das ja schon alle, haben wir schon oft wiederholt hier in der Gemeinde. Jetzt komme ich aber mit einer zweiten Frage. Wie geht denn das? Was sind denn die Grundprinzipien dieses höchsten Ziels im Universum, Gott zu verherrlichen? Was sind die Grundprinzipien? Jetzt traue ich mich nicht, jemanden zu fragen. Laut? Nee, es tut mir leid, aber Adam und Eva mussten gar nicht mit Gott versöhnt werden und konnten trotzdem schon ihren Lebenssinn erfüllen. Die Verherrlichung Gottes leben. Die waren ja, da sind wir uns einig, ja nicht als Sünder in diese Welt gekommen. Wie verherrlichen wir Gott? Wie geschieht das praktisch? Alles richtig, konnte aber Adam auch noch nicht so viel. Gemeinschaft haben, ja. Alles richtig, ja, und Gott freut sich darüber. Natürlich, das ist auch, ja, indem wir Gott ehren, aber die Grundprinzipien sind Ebenbildlichkeit und Reflexion. Ebenbildlichkeit und Reflexion. Nichts in dieser Schöpfung ist in das Bild Gottes geschaffen, außer der Mensch. Und zwar explizit Mann und Frau. Ja, schon mal gleich so ein bisschen in dein römisches oder jüdisches Herz gestochen. Du bist als Mann nicht irgendwie ins Bild. Es gibt wirklich Christen, die haben das zu wenig studiert. Die glauben, die Männer sind im Bild Gottes geschaffen und die Frauen nicht. Nee, Männer wie Frauen sind im Bild Gottes geschaffen. Und das ist einzigartig für den Menschen. Das muss man heute leider predigen. Das ist überhaupt nicht mehr existent. Ja, in der Welt gelten die Menschen nur noch als veredelte Affen. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Jeder Mensch ist in das Bild Gottes geschaffen. Und das ist die Quelle unserer Würde. Ich habe es euch auch damals bei der Jugendstunde gesagt. Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Ja, ich gucke jetzt immer so ein bisschen zu dir, weil ich war in deinem Alter, wo wir Grundgesetz in der Schule angeschaut haben. Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was für ein wahrer Satz am Anfang unserer Verfassung, die man eigentlich nicht ändern sollte. Aber wisst ihr, was fehlt? Keiner sagt dir in der Schule, wo diese Würde herkommt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn du die Präambel liest, dann weißt du, Nazi-Deutschland hat gezeigt, was mit dem Menschen passiert, wenn er ohne Gott lebt. Und deswegen haben wir in unserer Verfassung den Gottesbezug am Anfang. Wir geben uns diese Verfassung vor Gott. Ja, weil die Väter des Grundgesetzes wussten, was mit dem Menschen passiert, wenn er sich von Gott abschneidet. Und das ist der Kern unserer Würde. Er hat ihr Ebenbildlichkeit gegeben, dem Mann Ebenbildlichkeit gegeben, wie der Frau Ebenbildlichkeit gegeben. Das muss auch die Quelle unserer Würde sein. Wir sind in sein Wesen geschaffen. Und das hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Gott ist Geist. Ja, sorry, also dein Körperbau, weder als Mann noch als Frau, hat nichts in erster Linie mit Ebenbildlichkeit zu tun. Gott ist Geist, sondern Gott hat einen Verstand, du hast einen Verstand. Gott hat einen Willen, du hast einen Willen. Gott hat Gefühl, du hast ein Gefühl. Aber es geht noch weiter. Du kannst auch Gott in seinem Wesen reflektieren. Gott ist wahr, du kannst wahrhaftig sein. Gott ist liebevoll, du kannst liebevoll sein. Gott ist gnädig, barmherzig. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Und alles das kannst du reflektieren. Und das, ihr Lieben, ist der Sinn des Lebens. Wir haben Ebenbildlichkeit bekommen, um sein Wesen in dieser sterbenden Welt zur Schau zu stellen. Das ist der Kern des Ganzen. Und jetzt sticht Paulus hier den Zirkel erstmal bei den Männern ein und sagt, ihr Männer, ihr habt ein Haupt. Ihr habt ein Haupt, ihr habt Christus als Haupt. Und ihr sollt Christus reflektieren. Ja, Gerhard, dich darf ich jetzt einfach mal rannehmen. Wir kennen uns schon so gut, weil wir ein Jahr zusammen den Hauskreis besuchen. Ja, wenn du deine Rolle verstehen möchtest, als Leiter, ja, das ist nun mal ganz klar gelehrt, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen, also über die Frage, dass der Mann die Autorität in der Familie und in der Ehe hat und die Frau sich ihm unterordnen soll, darüber gibt es in der Schrift keinerlei Zweifel. Ja, wenn ihr an diese Stelle denkt, dann ist es schon deutlich, der Mann ist das eins in Erinnerung rufen. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Ebenso ihr Frauen. Wer weiß von euch, auf was sich das ebenso in 1. Petrus 3 bezieht? So wie sich Christus untergeordnet hat, seinem Vater gehorsam war, geschmäht wurde, nicht schmähte, aus Gehorsam dem Vater gegenüber, hat er unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz. Ebenso sollen die Frauen sich den Männern unterordnen. Das Prinzip der Ordnung, das wird klar in der Schrift gelehrt. Oder 1. Timotheus 2, Vers 11, eine Frau lerne in der Stille und in aller Unterordnung. Gott hat tatsächlich Rollen verteilt. Aber Rolle, und vielleicht komme ich ja nicht zu, weil wir so viel Stoff haben und so viel Text, aber dann merkt euch das auch schon, Rolle hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Die Wertigkeit kommt aus Ebenbildlichkeit. Und beide, der Mann und die Frau, sind in das Bild Gottes geschaffen. Das ist deine Würde. Daher bekommst du deine Würde, dass du aus Christus, durch Christus und für Christus bist. Christus hat vor Grundlegung der Welt an dich gedacht. Christus hat dich mit einem Ziel geschaffen, hat dich im Mutterleib gewoben, für sich, Kolosser 1, aus Christus, durch Christus und zu Christus sind alle Dinge. Das gilt für alle Menschen. Das ist unsere wahre Würde. Aber er hat uns in der Unterschiedlichkeit Rollen gegeben. Und die Rollen sind nicht die Quelle unserer Würde. Das ist eine Möglichkeit, Gott zu verherrlichen. Und das wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen gründlicher anschauen. Wir sind ebenbildlich im Wesen, wir sind ebenbildlich auch in unserer Persönlichkeit. Und geht mal zurück auf 1. Mose 1, das ist die Belegstelle, wenn ihr so wollt, dass beide, sowohl Mann und Frau, in sein Bild geschaffen sind. Es gibt tatsächlich so einen christlichen Chauvinismus, der glaubt, die Männer werden in irgendeiner Form auch nur ein Deut höherwertiger oder ja, angesehener als die Frauen. In 1. Mose 1, im Schöpfungsbericht, heißt es, lasst uns, Vers 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bild ähnlich. Und dann heißt es, sie sollen herrschen. Und Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und er betont das dreimal in dem Text. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Zum dritten Mal, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau. Beide sind in Ebenbildlichkeit geschaffen. Das ist klar. Beide haben Verstand, Wille, Gefühl. Beide haben diese Persönlichkeit. Beide können mit Hilfe ihres Wesens und ihrer Persönlichkeit Gott in dieser Welt reflektieren. Wenn du Gott darstellst, wenn du wahrhaftig bist, wenn du gnädig bist, wenn du barmherzig bist, wenn du gerecht bist, dann repräsentierst du das Wesen Gottes als Mann und als Frau. Das ist der Kern unseres Daseins. Und schaut, er packt diese Unterordnung der Frau, die eindeutig in der Schrift gelehrt wird, die heute ein total heißes Eisen ist, die packt er in diesen Sandwich. Die Männer, die Menschen, alle sollen sich unter Christus ordnen. Und Christus ordnet sich unter Gott selbst. Das ist unser Vorbild. Ihr Lieben, wir glauben als Christen an einen dreieinigen Gott. Er existiert als Gott Vater, als Gott Sohn und als Gott Heiliger Geist. Glauben wir an drei Götter? Wir glauben nur an einen Gott. Und trotzdem existiert er in drei Personen. Stellt mir keine Fragen dazu. Ja, ich kann es euch nicht erklären. Ich will euch sagen, die Vorbereitung für die Predigt war wirklich so aufwendig, dass sie nicht das Ergebnis reflektiert, was heute rauskommt. Ja, ich habe so viel über Dreieinigkeit gelesen. Und das ist ein sehr sensibles Thema. Denn Gott ist in seinem, jetzt hört, weil das ist das Vorbild gewesen für die Schöpfung von Mann und Frau. Gott ist in seinem Wesen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, in ihrem Wesen gleich, in ihrer Wertigkeit, in ihrer Würde. Da kommt das englische Wort Worship her, von Würde. Ja, wir haben den gleichen Wortstamm. Er ist würdig zu nehmen Macht und Ehre und Lobpreis. Und Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist sind gleich würdig. In der Beziehung gibt es Unterschiede. Und wenn er das nicht getan hätte, dann hätte es für dich und mich keine Erlösung gegeben. Weil der Herr Jesus ist im Gehorsam dem Vater gegenüber. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Werden wir bald wieder hier lesen, wenn wir das Osterfest begehen. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Die Unterordnung ist offensichtlich ein göttliches Prinzip. Unterordnung ist etwas zutiefst Positives. Das dürfen wir nicht irgendwie, wie die Welt ständig dagegen rebelliert, als etwas Negatives ansehen. Wenn die Dreieinigkeit in Unterordnung untereinander lebt. Und das hat nichts mit Rangfolge zu tun. Das ist echt schwierig. Nicht, dass wir denken, der Vater wäre jetzt höherwertiger. Nein, ich habe es euch nicht mit Rangfolge. Ja, das ist auf Deutsch schwer zu sagen und auf Englisch ist es auch schwer zu sagen. Ich habe so generates the Spirit. Auf Englisch sagt man, the Father generates the Son and the Son and the Father. Nicht gezeugt oder geschaffen, dass er einen Anfang hätte, sondern die Theologen versuchen das mit ewig gezeugt zu erklären. Und der Heilige Geist, das ist unsere Überzeugung in der Westkirche, wurden vom Vater und vom Sohn hervorgebracht. Nicht geschaffen. Den Heilige Geist hat genauso eine ewige Vergangenheit, Vorbereitung gelernt, Vater und der Sohn. Sondern es hat was mit dieser Beziehung zu tun. Ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung gelernt. Darüber hat sich dann die Westkirche von der Ostkirche gespalten. Über dieses Detail. Oder vom Vater und vom Sohn. Wurde der Heilige Geist nur vom Vater hervorgebracht? Vater ist vom Sohn. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Aber sicher ist, es gibt Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit. Was ist der Sinn des Menschen? Was ist der Sinn des Lebens? Gott zu reflektieren. Und wir sind auch in Beziehung gesetzt worden. Die ganze Schöpfung hat eine Ordnung und Gott verleiht diese Autorität. Ja, wir Christen sind der Überzeugung, wir müssen uns dem Staat unterordnen. Und zwar um Gottes Willen. Die Unterordnung hat Grenzen, das wissen wir Deutsche ganz besonders. Wenn der Staat uns zur Sünde aufruft, dann müssen wir tatsächlich widersprechen, ganz klar. Aber vom Grundsatz her, wir Christen müssen uns, nicht weil der Staat die besten Entscheidungen trifft. Ich bin nicht so glücklich mit der Entscheidung, die diese Woche durch den Bundesrat gegangen ist. Meine Meinung. Aber trotzdem muss ich mich unterordnen, ja, unter diesen Staat. Ja, ich muss ja nicht mitmachen bei dem, was er jetzt erlaubt mit Cannabis und Co. Ja, oder nur ja, Cannabis und Hasch, gibt sogar einen Unterschied, habe ich gestern gelernt. Egal, aber ist beides jetzt erlaubt in gewissen Maßen? Das ist auch ein Zeichen des Hingegebenseins. Wenn erlaubt wird, dass wir nur noch uns betäuben, um mit dieser gefallenen Welt zurechtzukommen, ist kein gutes Zeichen. Ja, aber keine Exkurse, bei der Predigt keine Exkurse. Wir glauben, dass es nur einen Gott gibt, dass dieser Gott aber in drei Personen existiert. Diese drei Personen sind klar voneinander zu scheiden. Der Vater ist nicht der Sohn. Einmal wurde schon hier gebetet, danke Vater, dass du für uns gestorben bist. Das kann man aushalten. Da muss man nicht nach vorne gehen und das gleich korrigieren. Aber das ist theologisch falsch. Das ist absolut gleich in Würde und Wertigkeit. Auf der gleichen Stellung, wenn ihr so wollt. Und verdienen die gleiche Herrlichkeit, ja, die gleiche Herrschaft. Und in dieses Bild der Dreieinigkeit, schaut nochmal 1. Mose 1 an. In 1. Mose 1 heißt es doch im Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Da ist ein sprachliches Stilmittel benutzt, der Wechsel von Plural und Singular. Lasst uns, schon der erste Hinweis, Gott ist eine Mehrheit. Lasst uns, Plural. Aber dann steht im Hebräischen nicht Menschen. Wisst ihr, was im hebräischen Grundtext tatsächlich da? Weil dieser Wechsel deutlich werden sollte. Lasst uns, Mehrzahl, Mensch, Einzahl, in unser, Mehrzahl, Bild, Einzahl schaffen. Immer dieser Wechsel, Mehrzahl, Einzahl, Mehrzahl, Einzahl. Schau auf den Herrn, das ist eine Mehrzahl und trotzdem eine Einzahl. Und die Ehe zwischen Mann und Frau ist ganz deutlich, da könnt ihr es erklären. Ja, Gott hat den Mann und die Frau unterschiedlich geschaffen, aber in der Ehe sollen sie ein Fleisch werden. Und das hat nichts in erster Linie mit Sexualität zu tun, sondern sie sollen ein Herz und eine Seele werden. Sie sollen eins werden. Deine Bedürfnisse sind meine Bedürfnisse. Deine Ziele sind meine Ziele. Sie sollen eins werden, so wie die Dreieinigkeit eins ist. Und in der Dreieinigkeit gibt es eine Ordnung. Und in der Ehe gibt es auch eine Ordnung. Aber nicht, um die Frau zu beherrschen. Der Vater beherrscht nie den Sohn. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn und Heiliger Geist und Heiliger Geist Vater ist von Liebe geprägt. Eine Liebe, über die wir uns selten Gedanken machen. Aber der Vater liebt seit jeher den Sohn und deswegen bereitet er ihm eine Braut. Und der Sohn liebt den Vater, deswegen bezahlt er den Brautpreis. Dieses Verhältnis ist von Liebe geprägt, nicht von Beherrschen. Das ist die Folge des Sündenfalls, dass wir so denken. Und das ist nicht der Kern von Unterordnung. Der Kern von Unterordnung ist, dass wir Gott reflektieren. Dass wir diese Beziehung, die es in der Dreieinigkeit gibt, tatsächlich als Männer und Frauen in dieser sterbenden Welt darstellen. Das soll, ihr lieben Frauen, euer Motiv sein, warum ihr euch wahrlich, das ist der zweite Teil, gerne unter eure unvollkommenen Männer, andere gibt es seit dem Sündenfall leider nicht, ja, ihr habt Sünder geheiratet und anderes Material war nicht da. Begnadigte Sünder hoffentlich, sonst wird es wirklich schwierig, wenn die noch nicht mal die Gnade des Evangeliums gefunden haben. Aber ihr ordnet euch nicht unter Männer, ihr ordnet euch um Christi willen und einfach nur um Männer und ihre Begabung oder ihre Qualifikation, sondern ihr ordnet euch um Christi willen unter eure Männer, um Christus zu reflektieren, wie Christus sich unter den Vater geordnet hat. So ordnest du dich unter deinen Mann. Und wenn dir es schwerfällt, dich unter deinen Mann zu ordnen, was mir beim Jazir gar nicht so schwer fallen würde, denke ich. Ja, Erna, ich gucke euch gerade so an. Dann schau auf Christus. Christus ist dein Vorbild. Christus hat sich, um Christi willen sollen wir uns unterordnen. Ja. Wenn ihr Frauen tatsächlich euch unter eure Männer ordnet, ja, er hat Autorität. Und ja, ihr sollt ihnen folgen. Das Folgen hat Grenzen. Ja, ich sag's nochmal, wenn er euch zur Sünde anleitet, dann musst du tatsächlich widersprechen, musst ihm sogar helfen. Ja, aber vom Grundsatz her, wenn er sagt, wir gehen nach Norden, dann gehen wir nach Norden. Ja, und wenn er sagt, ja, das rote Auto ist nun mal günstiger, auch wenn der Rot nicht so gut gefällt. Ich meine, die Liebe zur Frau würde eigentlich sagen, nee, wir nehmen dann doch das Blaue. Aber wenn es halt die Hälfte Farbe, nee. Ja. Mann und Frau sind unterschiedlich, aber je mehr Mann und Frau in der Ehe ein Fleisch werden, ein Herz und eine Seele, umso mehr Autorität in Liebe. Wie hat denn der Vater seine Autorität ausgeübt? Oder wie übt Christus seine Autorität über die Gemeinde aus? Nicht in Tyrannei, in Liebe. Im Prinzip der Unterordnung. Nicht wenige christliche Männer, die missbrauchen das biblische Prinzip der Unterordnung, um ihre Frauen zu beherrschen, um den Macho zu Hause zu sein, das raushängen zu lassen. Ich will sogar eins weitergehen. Ja, ihr Frauen, ihr sollt euch den Männern unterordnen. Aber wisst ihr, dass es kein einziges Gebot in der Schrift gibt, dass die Männer sich ihre Frauen unterordnen sollen? Das gibt's gar nicht. Das gilt übrigens, das gibt's nicht. Die Männer sollen die Frauen lieben und die Frauen und leiten natürlich. Und die Frauen sollen den Männern sich freiwillig um Christi willen unterordnen. Wenn das wirklich geschehen würde, wenn der Chef in der Ehe, wenn es wirklich eine Dreieinigkeit ist in der Ehe, wenn sie wirklich beide um Christi willen leben wollen, der Mann seine Autorität um Christi willen ausübt und die Frau ihre Unterordnung um Christi willen ausübt, dann kann eine Ehe wirklich gelingen. Aber wenn der Mann über die Frau herrschen will und wenn die Frau, 1. Mose 3,16, nach der Rolle des Mannes trachten möchte, das ist nun mal in jeder Frau von euch, es ist eine Folge des Sündenfalls. Ja, so wie ich gerne herrschen möchte und nicht selbstlos dienen möchte, so ist es auch eine Folge des Sündenfalls für die Frau, dass sie nach der Rolle des Mannes sogar trachtet. Ja, dann gibt's den Streit und diesen Kampf, den ihr alle gut kennt und der unsäglich ist und der gerade unter uns Christen nicht sein müsste, wenn wir das Vorbild Christi vor Augen haben. Das geht nur im Evangelium letztendlich. Das geht nur, wenn du siehst, was für eine Schönheit hat die Unterordnung der Dreieinigkeit hervorgebracht. Dein Heil hat diese Ordnung hervorgebracht. Und um dieser Schönheit willen, sollen wir um Gottes willen, sollen wir uns unterordnen. Wenn Mann und Frau in der Ehe die Beziehung widerspiegeln, die schon seit ewiger Vergangenheit in der Dreieinigkeit besteht, dann fungiert die Ehe als ein herrlicher Fingerzeig auf diese perfekte Gemeinschaft, die Gott als dreieiniges Wesen vorgelebt hat. Und ich sage es nochmal, das geht nur im Evangelium. Und so ist es bemerkenswert, ich will euch meine Gedanken sagen, wie ich darauf gekommen bin. Warum rede ich jetzt so viel von der Dreieinigkeit? Weil Paulus das tut. Paulus hat bei dem Zeichen der Unterordnung der Frau, die Kopfbedeckung, wie es damals auf jeden Fall in Korinth ein Zeichen war, das ist unstrittig, hat den Zirkel nicht einfach nur bei der Unterordnung der Frau eingestochen, sondern er hat es auf ein viel größeres Niveau gehoben. Ich habe es jetzt auf das Höchste gehoben, was geht. Was ist der Sinn des Lebens? Verherrlichung Gottes. Wie geschieht Verherrlichung? Durch Ebenbildlichkeit, unterschiedlich geschaffen, sollen Einheit werden, wie die Dreieinigkeit. Und durch Reflexion. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Hat sein Leben für sie gegeben. Welche Frau will sich einer solchen Führung nicht gerne unterordnen, die bereit ist, das Leben für sie zu geben? Aber das steckt nicht in uns von Natur aus. Wir wollen herrschen von Natur aus. Nicht nur du, ich auch. Das steckt in uns. Ich darf auch ein bisschen schielen. Der Daniel hat gerade genickt. Ja, du auch. Ja, und Louis auch. Das steckt in uns. Aber im Evangelium ist das auch unser Heil. Nicht einfach nur zur Rettung, sondern wenn wir Christus anschauen, dann werden wir heil. Dann verstehen wir, wie Autorität wirklich ausgeübt werden soll. Ja. Die Frau ist ja dem Mann untergeordnet und Christus, sagt er gleich hinten drauf, ist dem Vater, Gott, untergeordnet. Das ist ein universales, göttliches Prinzip, in das wir eingeordnet sind. Und so sollen wir es, genau so sollen wir es gewichten. Zu was? Zu seiner Verherrlichung. Und nicht einfach nur, damit Männer ein leichtes Leben haben oder ihr Macho-Sein irgendwie christlich noch verbrämen können und rechtfertigen können. Das wäre zutiefst böse, aber es oft passiert. Autorität und Unterordnung geschieht auf der Basis von Liebe und nicht auf der Basis von Zwang. Gilt übrigens auch für uns Älteste. Wisst ihr, was eure Verantwortung ist? Euch unterzuordnen. Wirklich unterordnen. Wir haben Autorität. Und ihr sollt gehorsam sein. Gehorcht euren Führern. Aber wisst ihr, was wir nicht dürfen? Wir dürfen den Gehorsam nicht einfordern. Nirgendwo in der Schrift heißt es, ihr Ältesten, macht euch die Gemeinde untertan. Das ist eure Verantwortung, euch unter die Ältesten zu ordnen. Und unsere Verantwortung ist es, ein Abbild Christi zu sein, Unterhirten zu sein, eine Gemeinde trotzdem zu lieben, auch wenn die Schafe häufiger mal stinken. Ja. Und lernt das. Ja. Ihr müsst es zu Hause auch praktizieren. Unterordnung geschieht aus Liebe und nicht aus Zwang. Und Unterordnung, ich will es nochmal betonen, hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Darf ich mal das Beispiel Gemeinde nochmal bemühen? Wir haben in unserer Gemeinde die Älteste, Diakone und Heilige. Heilige sind wir alle. Aber wir haben Älteste und Diakone. Wer hat die Leitung in der Gemeinde? Nicht die Ältesten und die Diakonen gemeinsam. Den Ältesten ist die Leitung anvertraut worden. Aber die Qualifikation, ist euch das bewusst? Wenn ihr die Qualifikation von Ältesten studiert und wenn ihr die Qualifikation von Diakonen studiert, sind fast identisch. vom Charakter her absolut identisch. Älteste müssen halt noch lehrfähig sein, müssen das Wort Gottes in gerade Richtung schneiden können. Aber die Qualifikation von ihrem Charakter her ist total gleich. Unterordnung hat nichts damit zu tun, dass die Frauen weniger könnten als die Männer. Das Gegenteil ist häufig der Fall. Ja, die Wahrheit ist, die Frauen sind oft hingegebener, gerade wenn es um geistliche Disziplinen geht. Ja, blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet oder überhaupt in der Jüngerschaft. Die Frauen sind oft, die überholen ihre Männer in dem Fall. Das ist nicht der Grund. Oder dass die Männer irgendwie intelligenter wären. Boah. Ja, oder ich weiß nicht, wie ich es noch vergleichen sollte. Das stimmt nicht, das Gegenteil. An der Arbeit ist es auch manchmal so, du musst dich einem Chef unterordnen, der weiß manchmal weniger als du. Das ist so. Aber du ordnest dich unter eine Position, nicht unter eine Qualifikation. Das ist eine gottgegebene Position. Der ist halt länger da als du. Und in keiner Firma funktioniert das, wenn alle glauben, sie hätten das Sagen. Und in keiner Gemeinde funktioniert das. Und in keiner Ehe funktioniert das. In keiner Familie funktioniert das. Und in keinem Staat funktioniert das. Das ist eine universale Ordnung, weil Gott es gut mit uns meint. Ich weiß nicht, ob ihr wegen Gaza und Russland oder Ukraine überhaupt noch Nachrichten aus Haiti wahrnehmt. Aber die Zustände auf dieser Hälfte der Insel, das ist unsagbar, weil jegliche Ordnung momentan versagt. Komplett. Das Land versinkt in kompletter Anarchie. Und jeder, der eine Waffe in der Hand hat, glaubt jetzt, die Ordnung zu haben und die Autorität zu haben. Das ist schrecklich, ihr Lieben. Schrecklich. Unfassbar. Die Ordnung unter unseren Staat. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen vorsichtiger sein, wie wir mit unseren Politikern umgehen. Ich bin nicht einverstanden mit dem Karl Lauterbach. Ja, dass er glaubt, dass die Legalisierung von Hasch oder Gras tatsächlich den Schwarzmarkt ausdünnt und den jungen Menschen irgendeinen Segen bringt. Können wir lange drüber diskutieren, aber wir werden da wahrscheinlich nicht eins werden. Der Mann hat sich auch viele Gedanken gemacht. Und trotzdem ist es mein Gesundheitsminister. Er gehört zum Kabinett. Er gehört zu der Regierung, die Gott ein- und absetzt. Er könnte auch eine andere Regierung ein- und absetzen. Ich muss mich um Gottes Willen meiner Regierung unterordnen und muss gehorsam sein. Ich will auch nicht immer 100 fahren, wenn auf der Autobahn 100 steht. Manchmal verstehe ich es auch gar nicht. Manchmal übersehe ich es auch. Und ich bin schuld, weil ich mein Auto im Büro umfunktioniert hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, ich muss mich unterordnen. Wenn da 100 steht, musst du 100 fahren, Mike. Ob du das willst oder nicht. Wer am Ortsschild bremst, bremst um Gottes Willen. Wer am Blitzer bremst, bremst aus lauter Selbstsucht und Eigennutz. Und wir müssen lernen, uns um Gottes Willen unterzuordnen. Es gibt ja diese Unterschiedlichkeit in unseren Rollen, aber nicht in unserer Wertigkeit. Ja, wir ordnen uns unter eine Position und nicht unter eine Qualifikation. Habt ihr das gehört? Unter eine Position. Gott hat Ordnung gegeben, hat Rollen gegeben. Und er hat Positionen vergeben. Wir ordnen uns unter Positionen, aber nicht unter Qualifikationen. Und das hat Christus uns vorgelebt. Er hat seine Position eingenommen. Und diese Einnahme seiner Position hat zu deinem und meinem Heil geführt. Das sollte uns Motivation sein, ihm nachzutun. Ihr Lieben, das ist, und ich will es auch nochmal an der Stelle erwähnen, Unterordnung kennt natürlich auch Grenzen. Immer dann, wenn du von deinen Vorgesetzten, von denen die Autorität über dich haben, und das ist was Gutes, wenn sie ihre Macht missbrauchen, wenn sie dich zur Sünde anleiten, dann musst du tatsächlich sagen, nee, das geht einen Schritt zu weit. Wir als, sag mal, Nachfahren von Nazi-Deutschland können ein Lied leider davon singen, dass wir dem Staat nicht um jeden Preis folgen dürfen. Ja, aber das ist, lass mich das an der Stelle auch noch sagen, dass es Autorität gibt in diesem Universum, dass alle unter Autorität gestellt werden, das für sich genommen ist noch nicht die Wurzel des Missbrauchs. Wenn ihr Bücher zu Missbrauch lest, momentan, lest ihr viel Unsinn. Das ist leider so. Und es gibt auch Vorträge. Ich habe vor Jahren einen Vortrag gehört auf einer Konferenz, die ich mitorganisiert habe. Der hat den Zirkel falsch eingestochen. Der Mann hat damals gesagt, immer dann, wenn Autorität da ist, dann ist das eigentlich schon die Vorstufe vom Missbrauch. Das ist eine weltliche Vorstellung, ihr Lieben. Autorität ist eine Gnade Gottes, dass es diese Ordnung gibt. Autorität und Unterordnung, das ist eine Gnade, die Gott gegeben hat. Und hat nichts mit Wertigkeit zu tun, sondern mit Verherrlichung Gottes. Aber dass man die Autorität selbst schon als Eingangsstufe des Missbrauchs wertet, das ist ein Irrweg, ihr Lieben. Ja, da wird heute in der Welt von Machtgefälle gesprochen. Überall, wo ein Machtgefälle ist, ja, dann ist Tür und Tor für Missbrauch geöffnet. Ihr Lieben, wisst ihr, was die Definition von Missbrauch ist? Wenn du die von Gott verliehene Autorität nicht um seinetwillen gebrauchst, sondern um deinetwillen, für deinen Vorteil, damit dir's gut geht, damit du sagen kannst und leben kannst, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Das ist der Missbrauch. Du hast eine geliehene Autorität, eine verliehene Autorität und du benutzt sie nicht um Gottes Willen. Schau dir die Dreieinigkeit an, wie sie das macht. Schau dir das Evangelium an, was sie mit dieser Ordnung gemacht hat. Wenn du das so auslebst, wunderbar, dafür ist es gegeben worden. Aber der Missbrauch ist darin begründet, ich missbrauche die mir verliehene Autorität für meine eigenen Zwecke. Das ist eine gesunde biblisches Verständnis von Missbrauch. Gut, wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst kommen wir ja gar nicht mehr über den Vers 3 hinaus. Das ist das Grundprinzip, was Paulus hier in 1. Korinther 11 lehrt. Wir sind alle in Ordnung gesetzt. Das ist das Grundprinzip. Ja, es gibt Autorität. Gott hat verschiedene Autoritäten gegeben. In dieser Welt grundsätzlich drei. Der Staat über die Bürger. In der Familie hat er eine Ordnung gegeben. Ja, die Männer sind das Haupt der Frau und der Familie. Und in der Gemeinde hat er auch eine Ordnung gegeben. Und keine dieser Ordnungen soll für sich selbst benutzt werden, sondern eigentlich, wenn es richtig ist, zur Verherrlichung Gottes gebraucht werden. Das ist das Grundprinzip. Und im Folgenden, jetzt wollt ihr ja sagen, jetzt habt ihr so lange gewartet und habt geduldig zugehört, jetzt werdet ihr sagen, aber Mike, einen Satz zur Kopfbedeckung musst du doch jetzt auch noch sagen. Das geht doch nicht an. Ja, wir haben noch Verse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kannst du jetzt nicht schon Schluss machen, obwohl sich das einige wünschen. Ja. Ich sage drei Sätze dazu. Es gibt jetzt drei Teile, die Paulus tatsächlich anspricht. Und ich sage euch, ihr habt euch schon so, viele von euch haben sich schon ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Es gibt heute keinen neuen Erkenntnisgewinn. In den Versen 4 bis 6 wendet er jetzt das Prinzip der Unterordnung an. Und er sagt nichts anderes, ihr Lieben. Ihr Frauen, bedeckt euer Haupt. Weil das, und jetzt redet zu den Korinthern, das ist das Zeichen der Unterordnung. Ich gehe gleich auf die Schwierigkeit ein, ja, warum wir so unterschiedliche Meinungen haben. Aber eins ist klar, in den Versen 4, 5 und 6 wendet er jetzt dieses Prinzip an und sagt, ihr Frauen, ihr müsst beim Beten, ja, prophetische Rede gab es damals, gibt es heute nicht mehr. Das ist unsere Überzeugung, das werden wir in 1. Korinther 14 lehren. Als die Schrift vollständig angekommen war, als der Kanon abgeschlossen war, hat die prophetische Rede aufgehört. Aber damals gab es tatsächlich autoritatives Reden des Wortes Gottes. Und wenn Männer wie Frauen, Philippus hat 4 Töchter gehabt, die prophetisch geredet haben, das durften die, nicht in der Gemeinde, aber die hatten diese Gabe, die gibt es heute nach unserer Überzeugung nicht mehr. Aber wenn die Frau diese Gaben ausgeübt hat, gebetet hat und prophetisch geredet hat, musste sie ihr Haupt bedecken. Das wendet Paulus an in den Versen 4, 5 und 6. Und in den Versen 7 bis 10 verteidigt Paulus dieses Prinzip der Unterordnung und der Kopfbedeckung als Zeichen dieser Unterordnung. Er sagt, hey, das hat was mit Schöpfungsordnung zu tun. Und übrigens, Epheser 3, Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten, also der Engelswelt, in der Himmelswelt, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, wenn die Frauen sich tatsächlich ihren Männern unterordnen, dann seid ihr auch ein Zeugnis für die unsichtbare Welt. Die Engel schauen in die Schöpfung Gottes und staunen, wie Gott das alles gut geordnet hat. Hoffentlich staunen sie wirklich und schütteln nicht ständig den Kopf über uns, ja, auch über uns Männer. Ja, aber das ist auch ein Motiv, was Paulus hier verteidigt. Schöpfungsordnung nimmt er als in den Versen 7 bis 10 als Verteidigung dieses Prinzips der Unterordnung und, ich komme gleich auf diese Frage, ja, auch der Kopfbedeckung und auch, dass die Engel zuschauen. Und in Versen 11 und 12, ja, das ist übrigens die Belegstelle dafür, es geht bei Unterordnung nicht um Wertigkeit. Er erinnert uns daran, es gibt keinen Mann, der ohne Frau auskommt. Und keine Frau, die ohne Mann auskommt. Keiner ist ohne Frau geboren worden. Ja, alle Männer werden von Frauen geboren. Er zeigt, das hat nichts mit Wertigkeit zu tun, sondern es hat was mit Rolle zu tun. Und dieses Thema klingt nochmal an in den Versen 11 und 12. Ja, es gab einen einzigen Mann nach unserer Überzeugung. Der kam ohne eine Frau aus. Ja, einen einzigen, Adam. Selbst Christus wurde von einer Frau geboren. Und in den Versen 13 und 15, und die sind auch nicht leicht zu verstehen, das gebe ich zu. Und ich bitte, nehmt mir das ab. Ich gehe jetzt nicht nur so schnell über diesen Abschnitt, weil ich mich davor drücken möchte. Ich werde noch was dazu sagen. Ich habe viel Zeit darüber studiert, viel Zeit. Und ich sage es euch noch einmal, kein neuer Erkenntnisgewinn. Und ich sage euch dann am Ende, was ich erkennen durfte. Aber auch in den Versen 13 und 15, wo er dann auf die Natur eingeht, schaut, es ist doch eine Schande eigentlich, sagt er, von Natur aus für Männer langes Haar zu haben und für die Frauen kurzes Haar zu haben. Das hat auch was mit Biologie zu tun. Männerhaar ist ganz anders wie Frauenhaar. Der Zyklus vom Männerhaar, ja, ich tue ja alles dafür, dass der ein bisschen länger wird, der Zyklus, aber Sven, ja, das ist das Schicksal, was uns droht. Ja, schaut euch euer Vorbild an. Der Zyklus des Männerhaars ist nun mal ein bisschen anders. Und deswegen, das fällt viel zu früh aus, das ist nicht schön. Ja, aber Frauenhaar ist feiner, hat eine viel längere Ruhephase, ja, kann viel länger werden. Ja, will jetzt keine Frauen hier besonders hervortun, aber es gibt eine Frau, die muss jedes Mal ihr Haar hochheben, wenn sie sich hinsetzt. Ja, das ist was Schönes. Das hat Gott geschenkt. Und Paulus geht jetzt auf diese Schönheit ein für das Männerhaar und das Frauenhaar und er will sagen, ich habe wirklich an diesem Satz gefeilt, deswegen lese ich ihn euch vor. Wenn die Frau von Natur aus bereits langes Haar bekommen hat und dieses lange Haar eine Ehre für sie darstellt und sie auf natürliche Weise bereits eine Bedeckung, wenn ihr so wollt, bekommen hat, ist es dann für eine Frau nicht ebenso natürlich, das Zeichen der Unterordnung, also auch die Kopfbedeckung, zu tragen? Ihr könnt euch den Satz dann nochmal in Ruhe anhören. Ja, ich fand ihn ganz gut, sorry. Auf jeden Fall, das ist die Zusammenfassung von diesem letzten Teil, die Verse 13 bis 15. Ja, in den Versen 4 bis 15 dreht sich Paulus die ganze Zeit um die Kopfbedeckung. Und das ist ein äußeres Zeichen, da sind wir uns hoffentlich alle einig. Die Kopfbedeckung bringt gar nichts. Das ist ein äußeres Zeichen einer inneren Ordnung, die du innerlich wirklich leben sollst. Und ich muss jetzt noch ein paar Sätze einfach dazu loswerden. Warum ist das so schwierig? Warum ist das so schwierig? Ich meine jetzt nicht, sich zu bedecken, sondern warum ist das Thema so schwierig? Es ist wirklich schwierig, weil, und jetzt hört das, es gibt Christen in dieser Gemeinde, die lieben den Herrn genauso wie du. Und die lieben das Wort Gottes genauso wie du. Und die wollen dem Wort Gottes Folge leisten, genauso wie du. Und kommen zu einer anderen Erkenntnis. Das gibt's wirklich. Das musst du einfach anerkennen. Ich bitte dich herzlich. Wir haben Unterschiedlichkeit, das wisst ihr in dieser Gemeinde. Die Frauen haben unterschiedliche Erkenntnis. Aber das heißt nicht, dass die eine Frau einen niedrigeren Wertschätzung Gott und seinem Wort gegenüber hat, sondern sie kommt zu einer unterschiedlichen Erkenntnis an der Frage. Und ich will euch auch sagen, warum das so ist. Ja, ich weiß nicht, zu welcher Partei du jetzt gehörst. Es gibt nur zwei, vermute ich. Ja, die einen sagen, man sollte sich noch während der Gebet bedecken und die anderen sagen, nee, ist eigentlich ein Zeichen der Kultur damals gewesen. Ich will euch sagen, warum es so schwierig ist. Die einen sagen, ja, die Kopfbedeckung war in Korinth ganz klar ein Zeichen der Unterordnung der Frau unter den Mann. Wie es heute noch in vielen Kulturen der Fall ist. Ich sage nicht, dass die Unterordnung ordentlich gelebt wird in vielen Kulturen dieser Welt. Das ist klar. Da gibt es viel, ja, Unordnung seit dem Sündenfall. Aber trotzdem, in vielen Kulturen ist heute noch das, die Kopfbedeckung, ein Zeichen der Unterordnung unter die Frau. Ich hatte eine Urgroßmutter, da war das auch bei uns in Deutschland wahrscheinlich noch anders. Meine Urgroßmutter ging nur in Tracht und immer nur mit Kopftuch aus dem Haus. Meine Oma nicht mehr. Die Christine hat kein Kopftuch mehr getragen. Ihr kennt sie noch. Ja, die ist auch fast 100 geworden. Die Oma hat kein Kopftuch mehr getragen. Ja, das hat sich geändert. Und jetzt sagen halt manche Christen, und da gibt es Argumente für, wirklich, bitte glaubt nicht, oh, die wollen es einfach nur leicht machen. Die sagen einfach, Mensch, es hat mit der Kultur zu tun. Wenn in der Kultur die Kopfbedeckung ein Zeichen der Unterordnung der Frau unter dem Mann ist, dann musst du es auch tragen. Sonst ist es wirklich ein Zeichen der Rebellion. Das ist nachvollziehbar. Wenn in einer Kultur, wo das ein anerkanntes Zeichen ist, du dich nicht bedeckst, und das war in Korinth definitiv so, da gab es Frauen, die wollten rebellieren, die wollten die Hosen anhaben, wie heute auch noch. Ja, und dann haben sie sich nicht bedeckt. Und da hat Paulus scharf gegen geredet. Aber dann gibt es die andere Seite, die argumentiert, schau doch mal an, wie Paulus argumentiert. Als Beispiel gibt er die Schöpfungsordnung. Der Mann wurde zuerst geschaffen, dann die Frau wurde um des Mannes willen geschaffen. Er gibt die Ordnung mit den Engeln, die schauen doch zu. Er gibt die Natur als Beispiel, ist doch was Schönes. Das sind doch alles ewige Prinzipien, da können wir doch nicht auf die Kultur abstellen. Ja, wenn du mir jetzt beim zweiten Teil zugehört hast, dann wirst du auch sagen, da ist was dran. Ja, und es ist noch viel schwieriger, ihr Lieben. Jetzt bitte noch im Kontext auslegen. Die Kopfbedeckung als Zeichen der Unterordnung der Frau wird ein einziges Mal in der Schrift erwähnt. Nur in 1. Korinther 11. Und jetzt hört mich aus, hört bis zum Ende. Ich habe niemals gesagt, wenn etwas in der Schrift nur einmal gelehrt wird, ja, dann ist es nicht so wichtig und dann müssen wir es nicht tun. Das wäre der Anfang von Bibelkritik. Das ist nicht meine Überzeugung. Wenn etwas einmal gelehrt wird, dann haben wir es zu tun. Gar keine Frage. Aber das Schwierige ist, ihr Lieben, nie zuvor wurde in der Schrift im Alten Bund oder im Neuen Bund die Kopfbedeckung als ein Zeichen der Unterordnung gelehrt. Und die ersten Gläubigen in Korinth, und das hat mich selbst in der Vorbereitung überrascht, wisst ihr, wer die ersten Gläubigen in Korinth waren? Das waren Juden, jüdische Frauen. Das waren die ersten Gläubigen. Und Paulus ist immer seiner gottgegebenen Strategie gefolgt. Er ist erst in die Synagoge gegangen. Da waren die ersten Gläubigen. Das heißt, auch in Korinth gab es Judenchristen und Heidenchristen. Und wie war es denn bei den Juden, die Tausende von Jahren vorher? Ja, da haben sich die Männer bedeckt. Das machen die heute noch. Die Männer haben sich bedeckt und die Frauen haben sich nicht bedeckt. Und das ist schon harter Tobak. Wenn jetzt Paulus wirklich eine ewige Ordnung lehren würde, die zu jeder Zeit gilt, in jeder Kultur, immer beachtet werden muss, die Frauen müssen sich bedecken. Puh, und dann kommt es nur einmal vor, ja, obwohl das ja total entgegen dem Flow war, was bis dahin die ganze Zeit gelebt wurde. Unter den Juden und unter den Heiden war es natürlich noch andersrum. Es ist schwierig, ihr Lieben. Und ich will kein Urteil fällen. Wir haben als Gemeinde bewusst, und ich bin sehr dankbar, dass wir weise Männer hatten. Ja, ich vermute sogar, dass es Wilfried geschuldet ist, oder ich kenne die Historie nicht. Aber wir haben in unserer Gemeindeordnung aufgenommen, wir stellen die Frage, ob die Kopfbedeckung beim Beten der Frau ein Zeichen der Unterordnung der Frau unter dem Mann ist, in den Erkenntnis- und den Verantwortungsbereich der Eheleute. Und das ist ein hervorragendes Prinzip. Ihr müsst eurem Gewissen treu sein. Wenn euer Gewissen sagt, das ist eigentlich auch heute noch dran, das ist eine Ordnung, wie ich zeigen kann äußerlich, dass ich innerlich mich meinem Mann wirklich unterordne, dann mach's bitte auch. Ja, und wenn du anderer Überzeugung bist, okay, dann hast du vielleicht ein freies Gewissen nach Römer 14, dann musst du es nicht tun. Ich bitte euch herzlich, macht so weiter, wie es meines Erachtens nach meiner Beobachtung bislang gelaufen ist. Die Frauen, die sich bedecken, verachten bitte nicht die Frauen, die sich nicht bedecken, als wären die ungeistlicher. Das stimmt nicht. Und die Frauen, die sich nicht bedecken, richten bitte nicht die, die sich bedecken. Oh, die wollen super heilig sein oder wollen anderen noch was vorspielen. Oder sind gesetzlich? Nein, das wäre wirklich übel, wenn du solche Gedanken in deinem Herzen hast. Wir haben eine Geschichte als Gemeinde und manche von euch kennen sie. Und ich sage sie euch, normalerweise nehmen wir keine Beispiele von Dingen aus der Gemeinde, die ihr kennen könntet. Aber in dem Fall, ja, die Frau ist schon beim Herrn. Wir haben einen Moment in unserer Gemeinde erlebt, da ist eine Frau aufgestanden sonntags und hat gesagt, wenn sich ab nächsten Sonntag nicht alle Frauen in dieser Gemeinde bedecken, verlassen wir die Gemeinde. Das war eine Ansage. Aber wisst ihr, was das Kuriose war? Jeder, aber wirklich jeder, konnte deutlich erkennen, dass der Mann wie ein Dackel hinter dieser Frau herlief. Das, wo es wirklich drauf ankam, sich freiwillig um Christi willen, um Gottes willen, weil das eine Gelegenheit ist, die Dreieinigkeit zu reflektieren und die Schönheit dieser Ordnung, die zu unserem Heil geführt hat, zum Heil aller Menschen, wenn sie es denn fassen und annehmen. Das Prinzip wurde mit Füßen getreten. Und das wollen wir wirklich als allerletztes. Heuchelei. Ja, dass wir ein Gesetz machen, so jetzt müssen ab Sonntag alle sich bedecken und heucheln was vor. Manche wissen auch, dass sie sich bedecken sollen und bedecken sich nicht, weil sie nicht heucheln wollen. Es gibt auch dieses Motiv. Ihr Lieben, wir stehen und fallen vor unserem Herrn. Ja, das ist die abschließende Bewertung. Warum ist es, ich komme zum Schluss, Die Konsequenzen habe ich genannt für uns Gemeinde und auch was unsere Praxis ist. Damals in Korinth war die Sache ganz klar, war es wirklich eindeutig. In dieser Kultur, da gibt es überhaupt keinen Streit, auch unter den Auslegern nicht. In dieser Kultur war die Kopfbedeckung, ja, und das war eine richtige Kopfbedeckung. Also diese Worte deuten darauf hin, so ähnlich wie das lange Haar als Schleier gegeben ist, so wurde auch die Kopfbedeckung. Nicht so, ich habe es nicht mehr bei mir, aber am Anfang von Corona hatte ich so einen Hauch von Maske. Ja, das war so ein, ich kann es gar nicht beschreiben, da konntest du durchgucken. Ja, da gab es 100 Stück beim Rossmann, das war alles vor Corona. So eine Kopfbedeckung, also wenn du schon wirklich dein Haupt bedecken willst, dann soll es wirklich eine Bedeckung sein. Ja, das war damals ganz klar in Korinth. Und wenn eine Frau damals sich nicht bedeckt hat, also so ein Häubchen würde ich sagen, ja, das ist dann mehr wie ein Placebo. Wie dem auch sei. Wenn du dich damals in Korinth nicht bedeckt hast, dann warst du wirklich ein Zeichen für Rebellion. Ganz klar. Stell dir vor, eine Kultur, wo es ganz klar ist, Frauen bedecken sich als Zeichen der Unterordnung und du bedeckst dich nicht. Das war ganz klar ein Zeichen der Rebellion. Ob das heute noch ein Zeichen der Rebellion ist, sei vorsichtig. Wenn du der Überzeugung bist, du sollst das als ewige Ordnung, auch die Kopfbedeckung halten, bitte. Du musst das sogar tun, aber dann um Gottes Willen und nicht um der Menschen Willen. Richte nicht und urteile nicht, verachte nicht. Ja, das ist ein Grundprinzip. Ein letztes noch, wisst ihr, und da können wir vielleicht auch von lernen. Wisst ihr, warum es uns so schwer fällt? Uns unterzuordnen, meine ich. Nicht das Kopftuch zu tragen oder Kopfbedeckung oder was auch immer. Wisst ihr, warum es so schwer fällt? Der erste Grund liegt im Sündenfall selbst begründet. Das ist Rebellion. Seit dem Sündenfall sind wir selbstbezogen, sind selbstsüchtig. Ich will mein Ding machen und du willst dein Ding machen. Und deswegen wollen wir uns nicht unterordnen. Das liegt schon im Sündenfall begründet. Und obendrauf, on top, wird in 1. Mose 3, Vers 16 gesagt, ja, ich werde sehr vermehren die Zahl deiner Schwangerschaften. Das ist eine ordentliche Übersetzung. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Zweite Konsequenz der Frau nach dem Sündenfall. Dritte Konsequenz, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Wisst ihr, was das heißt? Guck im Kapitel 4, dann verstehst du, was Verlangen heißt. Die Sünde verlangt auch nach uns. Das ist nichts Positives. Alle Frauen dieser Gemeinde, Bibelgemeinde Nordrhön, verlangen nach der Stellung des Mannes. Das ist seit dem Sündenfall so. Ich werfe euch das noch nicht mal in dem Sinne jetzt besonders vor, sondern das ist seit dem Sündenfall so. Das sollte klar sein. Wir sollten die Fronten kennen. Aber im Evangelium ist es möglich, um Christi willen, weil wir dieses Vorbild sehen. Und weil wir sehen, was für ein Segen aus Ordnung kommt, die Gott geschaffen hat. Aber ich will noch auf einen wirklich, und das meine ich jetzt wörtlich, Daniel, auf diesen letzten Punkt eingehen. Wisst ihr, warum es in der Welt so ein rotes Tuch ist? Unterordnung. Wisst ihr, warum es Feminismus gibt? Und nicht erst übrigens seit den 60ern. Den Feminismus gab es offensichtlich schon vor 2000 Jahren in Korinth. Und den Feminismus gab es auch schon seit dem Sündenfall. Das habe ich euch eben erklärt. Wisst ihr, warum? Ist eigentlich eine Erinnerung, wir haben es in der Predigt schon gesagt. Weil wir Rolle mit Wertigkeit vertauschen. Und das ist bitter, wenn wir das tun, weil wir haben die Quelle gesunder Wertigkeit. Es gibt nur zwei Quellen gesunder Wertigkeit. Du bist in das Bild Christi geschaffen. Christus hat an dich gedacht vor Grundlegung der Welt. Christus wollte dich. Christus hat dich begabt und dich gemacht, wie du jetzt aussiehst, ja, um ihn zu reflektieren. Das ist der Sinn deines Lebens. Die Schöpfung ist die eine Quelle unserer Wertigkeit und die ist für alle gleich. Für alle gleich. Und die zweite Quelle gesunder Wertigkeit ist die Erlösung. Wir sind alle mit dem gleichen Blut erlöst. Männer wie Frauen. Wir brauchen alle die gleiche Gnade. Aber wir haben auch diese Gnade. Christus ist für uns gestorben. Er hat uns bis in den Tod geliebt. Wir haben die gleiche Würdigkeit, die gleiche Wertigkeit. Kraft der Schöpfung für alle gleich, Mann wie Frau. Und das ist übrigens in Galater 3, Vers 28 wirklich gemeint. Das ist kein Vers für christlichen Feminismus. Jetzt gibt es keinen Mann und Frau mehr. Kontext, ihr Lieben. Wir sind alle mit dem gleichen Blut erlöst. Das will Paulus sagen, aber nicht die Geschlechterrollen auflösen. Also wir haben völlige Wertigkeit in der Schöpfung und wir haben die gleiche völlige Wertigkeit in der Erlösung. Aber wenn, und bitte hört jetzt diesen letzten Punkt, wenn die Welt sich von Gott abschneidet, ja, dann muss sie muss ihre Wertigkeit in ihre Rolle suchen. Es ist ja nichts anderes mehr da. Dann muss die Frau die gleiche Stellung wie der Mann einnehmen.
Es ist ja keine andere Quelle von Würde mehr da. Aber die wahre Würde, die kommt von oben. Die kommt nicht in mir. Die ist nicht in mir zu finden. Die kommt vom Herrn und die ist für alle gleich. Und deswegen habe ich das zum Schluss aufgehoben, ist es so bitter, wenn Frauen in der Gemeinde nach der Stellung des Mannes haschen. Das ist bitter. Wisst ihr warum? Die haben einen Mangel. Das ist eine Mangelerscheinung. Die haben einen Mangel an Erkenntnis, was ihre wahre Würde ist. Und das ist das sage ich jetzt nur, damit ihr versteht, wie ihr Seelsorge betreiben sollt. Da redet bitte nicht über Kopfbedeckung. Und redet auch nicht einfach nur über die Streitigkeiten dann in der Ehe. Das sind doch nur die faulen Früchte aus diesem Mangel. Was sie wirklich braucht, die Frau, ist diese Würde, die Gott ihr zugedacht hat. Wie Christus zu sein, wie die Rolle Christi in der Dreieinigkeit. Was für eine Würde. Was für einen Segen hat das hervorgebracht. Was für eine Würde, die wir in der Schöpfung haben, dass er Hand angelegt hat und ich wollte, aus, durch und für Christus bist du gemacht. Mann wie Frau. Und was für eine Würde in der Erlösung. Das gleiche Blut ist für alle geflossen. Und wenn ich diese Würde verspüre, wenn ich aus dieser lebe, wenn ich dankbar bin für diese Würde, dann kann ich die Gott zugegebene Rolle, um seinetwillen, damit Ordnung herrscht und er verherrlicht wird, sehr gerne einnehmen. Amen. Amen. Lass uns noch aufstehen und beten. Nee, zwei Hausaufgaben. Ihr Männer, ihr sollt ja die Autorität sein zu Hause. Ihr schaut euch mal bitte an, wie Christus die Autorität ausgeübt hat, nämlich in Liebe. Ihr schreibt mal 20 Arten auf, wie ihr eure Frauen praktisch liebt, weil Christus hat die Gemeinde geliebt. Amen. 20 Möglichkeiten, 20 Wege, wie ihre Frauen liebt. Lukas, du schreibst auf, wie du zukünftig dann mal wirklich praktisch deine Frau lieben willst. Und ihr Frauen, ja, manche knirschen vielleicht doch ein bisschen mit den Zähnen, es gibt ein super Buch, Unterordnung. Kaum verkauft, will irgendwie keiner kaufen. Ja. Wer denkt, er sollte noch mal was nachlesen, ja, dann geht zur Tabea, gibt es die Taschenhilfe Nummer 23, Unterordnung von Joe und Sue Frick. Haben die sehr gut gemacht. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Du bist ein Gott der Ordnung, aber nicht einfach nur um der Ordnung willen. Ordnung ist was Schönes. Ordnung ist was Herrliches. Du bist ein Gott, der seit ewiger Vergangenheit in Ordnung, in Unterordnung lebt. Auch wenn wir das nicht bis ins Letzte verstehen können. Aber es ist so ein wunderbares Bild. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind absolut, ihr seid absolut eins. Und es gibt keine Unterschiede in Wertigkeit. Und trotzdem, Herr Jesus, hast du dich dem Vater, gerade im Heilshandel nach außen, was für uns zum Segen wurde, untergeordnet. Hilf uns, dass wir von deinem Vorbild lernen. Bewahre uns vor Streit. Hilf, dass wir weise werden, dass wir dein Wort wirklich ins Leben bringen. Und bitte segne du auch die Ehen. Das ist so angefochten. Und auch die Männer missbrauchen oft ihre Autorität. Das ist jedem, denke ich, bewusst. Bewahre uns, Herr, und lass uns zu Männern machen, die wirklich wie Christus bereit sind, ihre Frauen bis in den Tod zu lieben, auch wenn ich das kaum aussprechen möchte. Aber hilf uns, wirklich liebevolle Leiter zu sein. Und hilf den Frauen auch, um deinetwillen sich unterzuordnen, um dich so zu verherrlichen, damit du wirklich die ganze Ehre und den ganzen Lobpreis bekommst. Amen.